herzlich willkommen zum Finanzen verstehen Podcast. Dein Lieblingsfinanzpodcast aus Österreich mit Philipp und Matthias von Finanzen verstehen. Und wir haben heute ein paar spannende Themen vorbereitet. Ich sehe in der Vorbereitung China-Aktien gehen nun, beliebteste ETFs, Europas Wirtschaft in Gefahr und Online-Broker in Österreich im Vergleich. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Matthias. Servus.
Wo erreiche ich dich heute?
Du, mich erreichst heute in Kärnten. Ich bin nach wie vor in Kärnten. Das Wetter ist so lala. Es regnet. Es ist kalt, würde ich nicht sagen, aber es ist frisch. Also bei mir ist sicher nicht so schön wie bei dir, weil wo bist denn du, Matum?
Ich sitze gerade im Hotelzimmer auf Mallorca. Es war ein wunderschöner Sonnenaufgang gerade eben. Und jetzt ist blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Und es ist T-Shirt-Wetter, ob man es glaubt oder nicht.
Das klingt auf jeden Fall einiges angenehmer wie bei mir da.
Philipp, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber auch in Mallorca verfolge ich die Nachrichten, die sich gerade in der österreichischen Innenpolitik auftun, extrem hautnah, vor allem über Twitter. Und die neue Regierung kommt jetzt demnächst zustande. Was ich gehört habe, glaube ich, möchten sie sogar heute schon eine Ministerliste präsentieren. Und ein wichtiger Minister ist noch ganz offen, wer das sein wird. Ein Minister, der vor allem auch uns hier im Kanal wahrscheinlich dann die nächsten Jahre begleiten wird. Denn der Finanzminister, der ist noch ausständig. Wer das denn sein soll? Der Wiener SPÖ-Chef Ludwig, der wollte ja, dass sein Finanzminister Hanke jetzt Finanzminister wird. Und Babler hatte quasi andere Pläne. Hanke hat sich mittlerweile auch geäußert, dass er nicht für den Finanzminister zur Verfügung steht. Das kann spannend werden, also das generell kann das spannend werden, dass das Finanzministerium in roter Hand sein wird, denn, und das ist, glaube ich, vielen klar, sind die Sozialdemokraten nicht bekannt dafür, dass sie möglichst kapitalmarktfreundlich agieren. Im Gegenteil, es werden eher höhere Steuern gefordert auf Kapitalerträge und das, obwohl wir in Österreich bereits eine extrem hohe Abgabenlast haben. Ich habe da auch noch einen Blog gefunden, den A&W-Blog, den dürfte ein Arbeiterkammerökonom betreiben, der Herr Materbauer. Und da hat eine Referentin, die Laura Tremmel, etwas geschrieben, warum eine progressive Kapitalertragssteuer zu mehr Steuergerechtigkeit führen würde. Grundsätzlich setzt sie sich da kritisch mit dem Thema Besteuerung von Kapitalerträgen aus und, was ich zu meiner Überraschung festgestellt habe, schreibt sie auch sehr, sehr deutlich, dass man ja eigentlich berücksichtigen muss, dass sowohl Gewinne auf der Unternehmensseite ja verköstet werden und bei einer Gewinnausschüttung dann noch einmal die Käst draufkommt, dass da quasi von Haus aus schon circa, ich glaube, es waren 45% Steuerlast bei Kapitalerträgen eigentlich da sind. Das ist ja auch etwas, das von vielen in der SPÖ oder auch von vielen anderen Politikern, die häufig höhere Steuern auf Kapitalerträge fordern, nicht gesehen wird. Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich, wenn man zurückgeht auf das Thema SPÖ und Steuerthematik, also ich kann mich nicht so ganz erinnern, aber es gibt natürlich genug Inhalte dazu. Unter Faymann 2012, 2011 ist ja die Kästbehaltefrist wieder gefallen. Das heißt, ab da war ja nach einem Jahr wieder alles steuerfrei. Nur noch die Altlasten gibt's.
Da müssen wir kurz zurückgehen, ganz wichtig. Was heißt das, dass es gefallen ist? Weil bis zu dem 31.12.2011 war es ja so, dass man nach einem Jahr Behaltefrist Wertpapiere steuerfrei veräußern konnte, also das Gewinne steuerfrei mitnehmen konnte. Und das ist ja dann gefallen, darauf möchtest du hinaus, gell?
Genau, auf das möchte ich raus. Das ist eben genau die Thematik, was damals unter Rot, es war zwar nicht das rote Finanzministerium, wenn es mich nicht täuscht, aber es war auf jeden Fall Kanzler Faymann, ne? Und unter dem ist das eben passiert und deswegen sind jetzt eigentlich die Vorzeichen, wenn SPÖ vielleicht das Thema Finanzen über hat, ja, vielleicht kommt kommt Ihnen wieder irgend sowas in den Sinn, weil jetzt waren wir ja bei der letzten Regierung, waren wir ja schon gefühlt recht nahe dran, dass das vielleicht wiederkommt, damit es einfach der Vermögensaufbau erleichtert wird, dass es fairer wird. Aber leider ist es nicht gekommen, wie wir wissen. Und zurück auf dein Thema, Thema progressive Besteuerung bei Kapitalerträgen. Ich sage einmal so, es könnte womöglich sogar fair sein, wenn man natürlich die Grenzen um einiges anders aufbaut. Ne? Das heißt, wenn man sagt, okay, Kapitalerträge bis 50.000 oder 100.000 im Jahr zum Beispiel sind bei 0% oder 10% und dann wird es erst höher. Könnte man vielleicht drüber nachdenken, dass es für, sagen wir mal, für den Staat, für den Otto-Normalanleger vielleicht ein bisschen fairer ist, wenn man natürlich nicht das kombiniert mit der Einkommensteuer, aber wenn es dann gleichgesetzt ist, dann wäre das natürlich eher blöd, weil wenn ich jetzt einmal 30.000, 40.000 im Jahr schon verdiene von meinem Job und dann vielleicht noch 10.000 oder 20.000 mit Aktiengewinnen oder Dividenden mache, dann wird es richtig teuer und dann bleibt am Ende des Tages wahrscheinlich weniger über wie heute. Also ich sehe das eher gespalten. Es kommt ganz davon, wie es dann umgesetzt wird, aber wenn wir da zwei schon drüber philosophieren und überlegen, wie es sein könnte und das doch relativ kompliziert schon irgendwie wieder wirkt, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass das zu einer guten, sinnvollen Lösung kommt, die wirklich jeder gleich mal versteht. Aber wir haben eh so ein kompliziertes Steuersystem. Also ich sehe da eher, dass das nicht unbedingt produktiv und positiv ist. Aber ja, wir werden sehen, wenn jetzt vielleicht wirklich die SPÖ den Finanzminister stellt, dann werden wir wirklich sehen, was dann passiert. Aber man muss dazu sagen, es gibt den einen oder anderen, der da gerade im Gespräch ist, der wirtschaftlich sogar ein bisschen, vielleicht sogar interessant sein könnte, aber am Ende des Tages ist es trotzdem die SPÖ und wir werden nicht wissen, was sie mit Kapitalerträgen machen. Aber wie gesagt, unter Faymann war es auf jeden Fall ein Rückschritt im Sinne von fairer Besteuerung für den Staat halt, insbesondere für Vermögensaufbau. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen kompliziertes Steuersystem, sondern vor allem teuer, weil Kapitalerträge auf Sparbuch, Bausparer sind immer bei 25% entbesteuert, Punkt. Bei Erträgen aus Aktien, Gewinnen oder auch Dividenden sind wir bei 27,5%, Punkt. Ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Ich finde, alles, was jetzt angepasst werden würde in Richtung einer Regelbesteuerung, in einer progressiven Besteuerung, das stellt uns dann ja vor so vielen Problemen und großen Herausforderungen wieder, dass dann quasi der Online-Broker das ja dann nicht mehr versteuern kann, dass ich die Gewinne dann immer in meiner Arbeitnehmerveranlagung eintragen muss und. Und die Möglichkeit, die CAST, also auf eine Regelbesteuerung anzusuchen, die hat ja jeder grundsätzlich. Also vor allem auch bei niedrigen Einkommen kann sich das ja lohnen, weil vor allem bei der Regelbesteuerung kann ich ja dann auch diverse Kosten geltend machen und kann sogar Verluste vortragen. Das kann ich ja jetzt aktuell nicht. Das heißt, unsere Besteuerung von Kapitalerträgen auf der Seite von Privatanlegern, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, wir sprechen ja immer von der Sicht eines Privatanlegers. Ja, wir blenden jetzt quasi alles andere aus, wofür die Parteien stehen, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf dieses ganz, ganz kleine Nischenthema, obwohl wir quasi wirklich politisch gesehen ganz andere Sorgen haben, die deutlich wichtiger sind. Aber wir sind ja ein Finanzpodcast, wir schauen ganz genau auf dieses Finanzministerium und auf das Vorhaben und welche Leute da reinkommen. Und da sehen wir halt nicht wirklich einen Anreiz dafür, der Privatanleger dazu incentiviert, langfristig am Kapitalmarkt vorzusorgen. Ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die 40.000, 50.000 Euro Dividenden im Jahr bekommen, weil das muss man sich ja mal hochrechnen, das sind dann schon 2 bis 5 Millionen Euro, die du an veranlagtem Kapital haben müsstest, damit du eben zu solchen Ausschüttungen kommst. Aber was ganz, ganz essentiell wäre, und das sage ich auch, weil hier das Modell Dänemark noch in diesem Blog erwähnt wird, da kann man quasi bis zu circa, sind umgerechnet 8.200 Euro im Jahr, gibt es da eine, ich weiß jetzt nicht, ob es kostenlos ist oder eine geringere Besteuerung, aber wenn du über 8.200 Euro bist, dann wird ein besonderer Steuersatz von 42% angewandt. Also 42% Steuern, wenn du über 8.200 Euro an Kapitaleinkünften hast. Und das finde ich dann doch wieder heftig, weil wenn ich es mir jetzt mit einem langfristigen ETF-Sparplan quasi ein passives Einkommen mit ausschüttungsgleichen Erträgen, mit Dividenden oder wie auch immer erarbeite, und quasi, ich kaufe mir kein Haus, sondern ich investiere alles in mein Depot. Ja, und dann wird auch hier über die Zeit einmal 100, 200, 300.000 Euro zustande kommen. Und dann bin ich sehr wohl über diesen geringen Freibetrag, wie ihn zum Beispiel die Dänen haben. Und ja, da hoffe ich einfach, dass es dann doch laute Stimmen in der ÖVP bei den NEOS gibt, die sehr wohl, nicht alle, aber einige, ein gutes Verständnis vom Kapitalmarkt haben und vor allem auch die Relevanz erkennen, langfristig eigenständig am Kapitalmarkt vorzusorgen, weil wir haben immer noch ein Pensionssystem, das extrem teuer ist, immer noch ein Pensionssystem, das fast ein Drittel des Staatshaushalts für sich beansprucht, damit man das überhaupt finanzieren kann. Und es geht langfristig nichts darüber hinaus, dass man privat vorsorgt, und da braucht es steuerliche Anreize, einfach um diese Investmentkultur in Österreich zu verankern. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt, was die nächsten Wochen so bringen und wer natürlich das Finanzministerium am Ende des Tages besetzen wird.
Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir. Das wird spannend.
Und auch ganz spannend finde ich, dass wir einen österreichischen Elon Musk bekommen. Also das mitbekommen, Philipp?
Na, absolut nicht. Wer ist das?
Sepp Schellhorn wird der österreichische Elon Musk. Sepp Schellhorn soll nämlich er soll Staatssekretär für Deregulierung werden. Und das ist quasi eine direkte Kampfansage gegen die heimische Bürokratie. Und wenn man den Sepp Schellhorn auf Instagram oder auf Twitter folgt, dann merkt man, über was er sich tagtäglich oder mit welchen Herausforderungen er tagtäglich zu kämpfen hat. Und er sagt auch zum Beispiel Folgendes: Die Steuererklärung sollte auf den berühmten Bierdeckel passen und Unternehmen sollte man so einfach gründen können wie Briefkastenfirmen in Panama. Aber von wegen, stattdessen wird zum Halali gegen Unternehmer geblasen. Und da bin ich sehr gespannt, was er aus dieser Position machen wird, wie viel er tatsächlich umsetzen kann, weil ich glaube, an Ideen und Vorschlägen mangelt es ihm sicher nicht.
Das glaube ich auch, ja. Also er ist ja auch Spitzenkoch, muss man auch dazu sagen, und er ist ja auch Unternehmer, also er hat auch, er weiß auch, wie der Hase rennt, sage ich mal. Somit finde ich das immer, ich bin sowieso ein Fan davon, dass Praktika mehr im politischen Bereich entscheiden oder mitbestimmen, weil die halt einfach, weil Praxis kannst du nicht kaufen, also es ist Routine kannst du nicht kaufen und Theorie kann jeder, nur wenn du es selber am eigenen Körper, am eigenen Unternehmen erfahren hast, wie schwer das vielleicht oft ist oder wie teuer gewisse Sachen sind, dann kannst du vielleicht leicht zu einer Lösung finden oder denkst du vielleicht schon eine Spur weiter. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass wir da Praktika mit dabei haben. Und in dem Fall ein Staatssekretär ist eine gute oder wichtige Position und ja, da kann er sich das eine oder andere mit einbringen und vielleicht auch bei der Umsetzung helfen oder so weit treiben, dass es vielleicht zu einer Umsetzung kommt, die positiv wäre, dass der Wirtschaftsstandort Österreich wieder stärker wird, ne? Weil das ist ja einer der wichtigsten Bereiche, wenn wir jetzt von unseren Finanzbereichen zu reden.
Ja, absolut. Schauen wir vielleicht noch auf andere Teile der Welt. Ich weiß nicht, hast du China-Aktien im Depot?
Ich habe tatsächlich noch die BYD habe ich noch im Depot. Schon etwas länger, aber noch nicht so lang wie du. Haben wir in der vorigen Folge schon mal angesprochen. Ich hatte Alibaba, ich hatte Xiaomi, die habe ich damals alle schon rausgehaut. Aber ja, ist so. Und ja, aber du hast relativ viel China im Depot, oder?
Absolut richtig. Und ich habe einen guten Freund von mir, der wohnt gerade in Salzburg und mit dem schreibe ich seit 2 Wochen gefühlt hin und her. Und die Nachricht lautet meistens wie folgt. Also ich kriege von ihm eine Nachricht, da steht drinnen China, Euder, Punkt. Oder China und irgendein Emoji. Und das geht quasi hin und her. Und jetzt habe ich ihn spaßhalber gefragt, was wir denn jetzt mit unserem neuen Reichtum alles machen sollen. Weil die Hintergrundstory ist die, seit circa 2 Wochen, 3 Wochen steigen und fallen chinesische, vor allem Technologiewerte, täglich 10%, dann fallen sie wieder um 15%, dann steigen sie um 5%, dann fallen sie wieder um 3%, dann steigen sie wieder um 10%. Und das geht so hin und her, jeden Tag. Und das kann man vor allem, finde ich, gut bei Alibaba beobachten, wenn man sich da den Wochenverlauf anschaut und einmal so ein Zeichnet. Ich sehe da quasi 20.02. ist die Aktie um 14% gestiegen. Ja, dann ist sie am 24.02. um 7% gefallen. Nur, dass sie quasi am 25.2. ja, sich kaum bewegt bei 0,2 und dann am 26.2. einmal wieder einen großen Sprung nach oben macht und 5% steigt. Ja. Wenn ich jetzt Xiaomi eingib zum Beispiel, wie schreibt man das jetzt? Xiaomi. Ja, das hat's schon. Auch da, wirklich turbulente Aktie, mal steigt sie gar nicht, mal steigt dafür quasi mal 2%, dann wieder plus 8% und dann hat sie wieder einen richtigen quasi Crash mit minus 6%. Wenn man das jetzt als Einsteiger so mitverfolgt, da kriegt man ein ganz schlimmes Bild vom Kapitalmarkt. Weil das hat ja wirklich nichts mit diesem langfristigen Investieren, mit diesem quasi langweiligen Investieren zu tun. Wenn ich da jetzt sage, als Einsteiger, passt, ich tue mal 1.000 Euro da, 1.000 Euro da. Das hat mit Investieren relativ wenig zu tun. Aber ich möchte jetzt nicht mit erhobenen Zeigefinger da sitzen, sondern im Prinzip ist das dasselbe, was ich vor vielen, vielen Jahren gemacht habe. Ich bin quasi in Linz in meiner Wohnung gesessen damals und habe halt hin und wieder geschaut, wie viel Geld ist denn jetzt gerade noch da? Was kann ich quasi, unter Anführungszeichen, investieren? Habe genau sowas quasi gesucht, wo gerade quasi viel Bewegung ist. Habe da jeweils so ein 1.000er reingehört und habe dann gesagt, ja passt, habe fertig investiert, habe den Laptop zugeklappt und dann wieder gewartet, bis irgendwann wieder genug Geld da war, dass ich wieder ein paar 1.000 Euro investieren konnte. Und dann habe ich das wieder so gemacht. Philipp, was glaubst du, ist das gut ausgegangen?
Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht, aber ab und zu hat man doch das Glück. Aber ich würde nicht drauf setzen, weil da sind wir eher beim Glücksspiel. Da kannst du eigentlich Roulette auch spielen gehen ins Casino, wo es teilweise sogar mehr Spaß macht, weil du da mit ein paar Freunden unterwegs bist und du von vornherein eigentlich weißt, du gehst heute wahrscheinlich ohne Geld heim. Da macht es immer einiges mehr Spaß. Und deswegen glaube ich, dass es nicht unbedingt gefruchtet hat, oder doch?
Absolut richtig. Also ich glaube, es waren am Ende so, vor allem in der Anfangszeit, so 10.000, 15.000 Euro maximal, was ich verloren habe, in den Sand gesetzt habe. Warum? Weil die Aktien halt, das waren alles Penny Stocks. Das waren alles Unternehmen, die gibt es eben teilweise heute gar nicht mehr. Das waren Unternehmen, die ich vor allem in Börsenmagazinen ausfindig gemacht habe. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, bei dem ein oder anderen Unternehmen bin ich sicherlich deutlich zu früh vor allem ausgestiegen, weil ich einfach diesen Sinn nicht verstanden habe, quasi was ist investieren oder was bedeutet es, quasi langfristig zu veranlagen. Ich habe zwar gedacht, dass ich das verstehe und dass ich quasi jetzt alles richtig mache, weil ich habe einen seriösen Online-Broker, ich habe quasi Fachmedien, die mir quasi sagen, welche Aktien ich zu kaufen habe. Aber am Ende des Tages habe ich genau nichts von der Thematik verstanden. Das richtige Investieren, dieses regelmäßige, monatliche, das, wovon quasi alle sprechen da draußen, das hat dann erst gestartet, so richtig, als ich meinen ersten ETF-Sparplan eingerichtet hatte und dann mal monatlich 100 Euro nur in diesen ETF investiert habe. Weil das war dann der Zeitpunkt, wo es von dieser Spekulation komplett wegging. Weil es war jetzt dann nicht mehr so, dass ich quasi gewartet habe, bis wieder mal ein bisschen Geld zur Verfügung ist, sondern ich habe mich selbst dazu gezwungen, jeden Monat diese 100 Euro da reinzustecken. Ja, und aus den 100 Euro wurden 200 Euro, aus den 200 wurden 500 Euro und irgendwann wurden aus den 500 Euro 900 Euro. Und das war dann wirklich erst der Zeitpunkt, wo ich sagen konnte, ja, das ist investieren. Und ich glaube, das ist auch jetzt gerade das große Risiko, wenn jetzt neue Anleger nach China schauen, was da abgeht, dass man vielleicht versucht, die ein oder andere Aktie gut zu kaufen und dann glaubt, dass man jetzt investiert. Und ich sage gerne immer, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die sich fürs Investieren interessieren und fragen, ob ich jetzt diese oder jene Aktie kaufen würde, dann frage ich immer, ja, wie viel Geld haben Sie denn aktuell grundsätzlich investiert? Und dann sagen sie halt oft so irgendeinem Betrag, ja, 200 Euro da, 300 hier und 500 da. Und sage, ja, passt. Und dann gebe ich quasi die Hausaufgabe, schau mal in den nächsten 2 Jahren, dass du in einem breit gestreuten ETF oder Fonds mal 10.000 Euro drinnen hast. 10.000. Kann gerne auch mehr sein, aber auf keinen Fall weniger. Und erst wenn du diese 10.000 Euro hast und diese Automatisierung hast, dass du jedes Monat sparst, erst dann komm bitte wieder zu mir und frag mich, ob ich diese oder jene Aktie kaufen würde. Und ich finde, diese ersten 10.000 Euro sind so extrem wichtig, weil sie irgendwie richtungsweisend sind. Weil entweder du machst mit den ersten 10.000 Euro extrem viel falsch, so wie ich damals, und verlierst sie. Oder du schaffst es mit den 10.000 Euro ein Fundament aufzubauen, auf dem man was aufbauen kann. Und wenn du das schaffst, dann ist die Chance, dass du am Markt langfristig dabei bleibst, viel höher, als wenn du 10.000 Euro in den Sand steckst und dich nie wieder mit dem Thema Investments, Vorsorge beschäftigst, weil der Markt ist ja böse und da verliert man ja nur Geld und Kleinanleger haben ja eh keine Chance. Wie ist deine Meinung dazu?
Also das sagst du, ich glaube auch, oder nicht nur glaube, also die ersten 10.000 sind auf jeden Fall richtungsweisend, weil für viele ist es schon immer schwer, 10.000 Euro anzusparen. Jetzt gehst du sogar noch einen Schritt weiter und sagst, du investierst 10.000, aber ab dann macht es trotzdem Spaß, weil der prozentuelle Gewinn ist oft nicht das, ist nicht, also wenn ich jetzt 100% bei 100 Euro Investment mache, ist das weit weniger, wie natürlich bei, wenn ich 10% bei 10.000 mache zum Beispiel. Ne? Also der Wert ist halt ganz anders. Und deswegen bei 10.000 mit 10, 20% macht schon Spaß, wenn man da die Gewinne sieht. Ne? Deswegen, es gibt immer so schön das Wort Skin in the Game haben, dass man halt einfach drin ist. Ich sage immer gern beim Start, dass man mal reinschnuppert in den Kapitalmarkt. Und in der heutigen Zeit mit der Automatisierung, mit der ganzen Digitalisierung ist es so leicht wie noch nie. Und da kann man so klein richtig klein anfangen und unter Anführungszeichen das Risiko rausnehmen, weil wenn ihr mit 10 Euro im Monat einfach mal startet zum Reinschnuppern, also da verrauchen manche wahrscheinlich mehr in 2-3 Tagen. Ne? Somit bin ich da eigentlich der Fan davon, dass man einfach mal startet und nicht so, wie wir gestartet haben, weil ich habe genauso Fehler gemacht und in Penny Stocks investiert und habe auch ein paar tausend Euro verloren damals. Aber wenn man einfach, wenn ich es damals schon gewusst hätte, dass eigentlich auf Sparplan so viel leichter ist, auf einem breit gestreuten Index, hätte ich mir die 10.000 Euro erspart und wäre natürlich um einiges weiter schon. Aber ist so, man hat daraus gelernt. Aber ihr müsst das nicht mehr machen. Also die, die uns zuhören oder ihr, die uns zuhört, wir würden sagen, startet mit einem Sparplan und fangt nicht mit irgendwelchen Penny-Stocks oder irgendeinem Blödsinn an, weil das kostet meistens weitaus mehr, wie es am Ende bringt. Ne?
Und das Geld kannst du nie wieder zurückholen. Also so viel Rendite kannst du nicht erwirtschaften, dass du jetzt sagst, ich hole jetzt meine 15.000 Euro wieder zurück oder wieder rein.
Schon gar nicht mit 100 Euro oder sowas oder von mir ist mit 1.000 Euro. Und manche glauben ja, wenn sie jetzt irgendeinen Penny-Stocks kaufen, das war bei mir ja genauso. Ah, investiere jetzt 100 Euro, das ist mir wurscht. Ne? Und wenn es jetzt auf XY steigt, dann wird das die 100, 10.000 Euro. Ne? Natürlich ist die Rechnung komplett an den Haaren herbeigezogen, weil das ist absolut unrealistisch. Weil, angenommen, die Firma hat eine Bewertung von 10 Millionen zum Beispiel. Wenn die das für 10 oder 20 oder 100-facht, dann müsste die so eine Bewertung haben wie ein Spitzenunternehmen. Nur müsste das Unternehmen ja wirtschaftlich dann sein. Und wenn die so tief stehen, wenn die so vielleicht kurz vor der Insolvenz stehen, dann ist das noch viel unwahrscheinlicher, dass das überhaupt passiert. Also dieses Wunschdenken, wie gesagt, das ist reines Glücksspiel bei manchen Aktien, überhaupt diese Penny-Stocks, was wir angesprochen haben. Also fangt's mit dem gar nicht an. Das ist relativ, kann man ziemlich sicher sagen, dass man damit Geld verlieren wird. Und deswegen macht es nicht, weil wir haben den Fehler auch gemacht und wir sind dafür da, dass ihr genau diese Fehler nicht machen müsst. Einfach einen Sparplan einrichten und laufen lassen.
Genau, und jeder, der 10.000 Euro gerne verlieren wird, ich stelle im Nachgang gerne meine Kontonummer noch in die Shownotes rein.
Gute Idee.
Ja. Kommen wir zu den 5 beliebtesten ETFs der deutschen Anleger. Das hat die extra ETF-Seite auf Instagram gepostet. Und da würde ich ganz gerne kurz nur durchgehen, welche ETFs da denn genannt wurden, welche jetzt die 5 beliebtesten ETFs der deutschen sind. Wir haben auf Platz 1 den Xtrackers MSCI World, den thesaurierenden. Auf Platz 2 ebenfalls einen MSCI World, den iShares MSCI World. Dann auf Platz 3 wieder einen Xtrackers Fonds, und zwar den Artificial Intelligence und Big Data ETF, also ein Themen-ETF. Dann auf Platz 4 wieder einen Xtrackers MSCI World, jedoch hier den ausschüttenden. Und auf Platz 5 den Xtrackers Emerging Markets ETF, wieder den thesaurierenden. Ganz kurze Einordnung, warum ist das denn so? Warum sind diese ETFs gerade hier die beliebteste in Deutschland? Die Antwort ist ganz einfach. Sehr viele möchten eben den breiten Markt abdecken. Das macht man eben mit dem MSCI World Index und vielleicht dann in Kombination mit dem Emerging Markets Index, damit man eben neben den Industrieländern auch die Schwellenländer drinnen hat. Der Themen-ETF, dieser AI-ETF, der ist wahrscheinlich drinnen, weil sehr viele Menschen glauben, dass sie mit einem AI-ETF langfristig besser fahren werden als mit einem breit gestreuten Investment. Das wird man in vielen Jahren sehen, ob die Wette aufgeht. Derzeit schaut es nicht so schlecht aus. Also wer 2019 diesen AI-ETF gestartet hätte, der wäre jetzt ja fast um 100% besser unterwegs als mit einem MSCI World. Und warum ist jetzt noch einmal ein MSCI World der Ausschüttende drinnen? Und auf das wollte ich eigentlich hinaus mit dieser Liste. In Deutschland ist es ja so, dass man beim Investieren einen Freibetrag von 1.000 Euro im Jahr pro Person hat. Und damit man den gut ausreizt, spielt man in Deutschland häufig mit zwei ETF-Arten im Depot. Einerseits mit dem Thesaurierenden, der quasi für die langfristige Vorsorge ist. Und auf der anderen Seite schaue ich, dass ich einen ausschüttenden ETF drinnen habe, um eben auf diese 1.000 Euro zu kommen, dass ich diesen Freibetrag gut ausnutze. Für uns in Österreich ist das irrelevant. In Österreich haben wir keinen Freibetrag. Wir haben keinerlei Anreize, dass das Investieren langfristig gesehen steuerlich begünstigt wird. Das wollte ich jetzt nur ganz kurz ergänzen, falls eben andere auch diesen X-Trackers-Post gesehen haben und sich gefragt haben, warum ist da zweimal derselbe Index von demselben ETF-Anbieter drinnen. Genau, so viel zu der Story. Das ist das, was ich gemeint habe in der Vorbereitung.
Spannend, ja. Spannend. Obwohl der Unterschied zwischen iShares und X-Trackers ist, also von den MSCI Worlds, die was da die ersten zwei Player sind, warum der so ist, wissen wir nicht, das werden wir nicht herausfinden. Im Grundsatz sind beide eigentlich identisch, kann man fast sagen. Somit sind die auf Platz 1 und die werden sich wahrscheinlich zwischenzeitlich vielleicht durchtauschen mit der Beliebtheit. Also ob jetzt iShares oder X-Trackers oder was auch immer, wenn die Gebühren passen, sind es eigentlich die gleichen, ziemlich die gleichen Produkte, nur von anderen Anbietern halt. Ne?
Also es ist auch da im Chart drinnen, es ist die komplett selbe Rendite. Der grüne drunter, das ist der Ausschüttende. Das heißt, das ist der, der da wird halt die Ausschüttung abgezogen und deswegen ist ein Performance-Unterschied da. Und was man auch sieht deutlich, ist, dass der Emerging Markets Index deutlich unterperformt hat die letzten 5 Jahre. Ist halt einmal so. Es werden andere Zeiten kommen.
Wahrscheinlich.
Andere Zeiten kommen auch in Europa auf uns zu. Ich habe beim letzten Podcast einen Termin in der Stadt gehabt und musste da schnell weg nachher, weil das war wirklich ein Tag, der sehr eng getaktet war mit den Terminen. Und der Grund, warum ich weg musste, ist ein Dreh bei unseren Freunden von Sunrise Capital. Wir haben über die Relevanz von Europa gesprochen und über die Auswirkungen, die es gibt, wenn man in so Indizes wie den MSCI World investiert, mal ganz, ganz genau unter die Lupe genommen. Ich habe nämlich den Fondsmanager und Gründer von Sunrise, den Thomas Nies, gefragt, was es denn bedeutet, wenn man als Anleger sein Geld nur in den MSCI World investiert. Und seine Antwort, die hören wir uns jetzt einmal kurz an.
Ja, also im Wesentlichen bedeutet es, der Aktienmarkt erscheint ja vielen immer so als ein Handelshaus, nicht? Also quasi, ich kaufe jemanden anderen was ab, das der eh schon hat. Das im Wesentlichen im Hintergrund, das ist es natürlich auch, weil es ist der sogenannte Sekundärmarkt der Unternehmensfinanzierung. Das heißt, Unternehmen geben Aktien aus, kriegen dafür Kapital und dann werden diese Aktien gehandelt und entwickeln sich im Wert. Und was wir sehen, ist immer nur dieser Sekundärmarkt. Das heißt, ich kaufe dir eine Aktie ab, weil du sagst quasi, mir ist sie nicht mehr wert als 100 Euro und ich bin bereit, 100 und ein bisschen was zu zahlen, deswegen verkaufst du sie mir. Und deswegen ist es im ersten Moment gar nicht so klar und durchsichtig, dass was hier eigentlich passiert, ein massiver Werttransfer aus Kontinentaleuropa in die USA passiert. Weil ich gebe im Wesentlichen, und das liegt nämlich dahinter, dem Unternehmen, deren Aktien ich kaufe, ja sozusagen ein Zeichen, dass sie sehr viel wert sind. Und dieser Wert, den sie da durch diesen Sekundärmarkt auf den Aktienmärkten erreichen können, durch Angebot und Nachfrage, der erleichtert es ihnen nun wieder wirtschaftlich tätig zu werden, indem sie andere Arten von Krediten aufnehmen können, indem sie Unternehmen übernehmen können, indem sie sich wertmäßig deutlich über andere Unternehmen sozusagen aufstellen. Und damit sozusagen ist das, was heute passiert, nämlich dass sehr, sehr viel über diese internationalen Aktienvehikel in den amerikanischen Markt hineinfließt, ein klarer Vermögenstransfer aus Kontinentaleuropa hin in die USA.
Ja, spannend, oder? Also für mich war es zumindest spannend bei der Aufnahme.
Absolut. Und man hört halt, dass der Wert wirklich aus Europa rausfließt nach USA. Und das ist halt ein bisschen ein Problem. Und also ich würde gerne jetzt deine Meinung dazu wissen. Wie findest du das?
Ja, also ich sehe es, ich beleuchte das dann gerne kritisch. Im Prinzip wollen wir alle Rendite machen. Es geht am Ende des Tages um Renditen zu erwirtschaften am Kapitalmarkt. Und wenn jetzt gerade die Top-Firmen der Welt alle aus den USA kommen, ganz angeführt von Big Tech eben, dann möchte ich auch, dass ich dort investiert bin, ganz, ganz klar. Was ich auch möchte, ist, dass ich auch in Zukunftsmärkten investiert bin und deswegen, das ist angesprochen, mein hoher China-Anteil. Das heißt, für viele Menschen ist das einfach so, dass sie den MSCI World im Depot haben und glauben, passt, ich habe jetzt ein Produkt und damit bin ich fertig, damit brauche ich mich nicht mehr beschäftigen. Und viele vergessen dann aber leider, dass eben sehr wohl noch ein bisschen mehr dazugehört. Also die Schwellenländer sind ja im MSCI World gar nicht vertreten. Wenn man dann, so wie der Thomas davon überzeugt ist, dass auch man in Europa quasi bei sich daheim investieren sollte, dann gehört eigentlich dann auch noch ein europäisches Produkt hinzu. Aber ich habe zum Beispiel jetzt aktuell so einen globalen FTSE All World ETF, der deckt das globale Investment bei mir. Das ist quasi wirklich meine Basis, da ist das größte Vermögen drinnen. Dann habe ich eben auch einen Sunrise Fonds, wo ich dann eben noch mal ein bisschen mehr auf der lokalen Ebene investiert bin, nicht mehr ganz so viel Geld drinnen habe, wie quasi in diesem FTSE All World. Und ich habe natürlich noch mein Depot, wo ich diverse Unternehmensanteile von chinesischen Aktien habe, aber auch von einem Österreicher. Zwei deutsche Unternehmen, glaube ich, sind drinnen und noch das ein oder andere amerikanische Unternehmen noch einmal. Also meine Meinung ist, ja, Werttransfer natürlich. Wir geben den Unternehmen, und das sagt er, eine Bewertungshilfe, einen Bewertungssupport. Das ist halt auch der Grund, warum man sieht, dass Aktien in Österreich, die ja an der Wiener Börse notieren, von der Bewertung her deutlich niedriger bepreist sind als eben Aktien aus derselben Branche in Amerika, weil die einfach so viel mehr Geld bekommen, weil halt so viele Menschen mehr in diese Unternehmen investieren, dass sie halt bereit sind, höhere Multiples quasi zu bezahlen. Und das ist halt immer wieder so, wenn man halt in die Wiener Börse schaut, ein Unternehmen, ja, was ist das Unternehmen in derselben Branche in der deutschen Börse wert? Und dann drüber schaut, okay, wie schaut's aus mit der USA? Da hat man immer diese Abschläge. Und das ist quasi eigentlich nicht wegzuargumentieren.
Ja, da stimme ich vollkommen zu. Und auf der einen Seite, so wie du sagst, die Kapitalverschiebung ist doch relevant, aber keine USA im Depot ist auch keine Lösung, würde ich jetzt einmal sagen. Insbesondere wenn man die Rendite, wenn man halt einfach das Bestmögliche rausholen möchte, oder die letzten Jahrzehnte das Bestmögliche rausholen möchte. Und deswegen ist eine gute Mischung, glaube ich, ganz gut. Bei mir ist es ähnlich, einen klassischen MSCI World laufen, als Core sozusagen. Um diesen europäischen Fokus mit reinzunehmen, habe ich ja ein Sunrise Capital Fonds. So bin ich gefühlt für mein Gefühl bin ich relativ gut weltweit aufgestellt. Den ein oder anderen Ding habe ich auch noch. Den ein oder anderen Chinesen oder amerikanisches Einzelunternehmen oder Einzeltitel im Depot. Aber die Core ist trotzdem eigentlich die Fonds bzw. die ETFs. Und ja, also so wie du gesagt hast, der Bewertungssupport. Das Grundsatzproblem lösen wir jetzt auch nicht dadurch, dass man, ob man jetzt den MSCI World oder einen anderen europäischen ETF oder irgendeinen Fonds kaufen. Das Grundproblem, was USA und Europa uns entscheidet oder ja, differenziert ist halt, dass bei uns das Thema Kapitalmarkt halt einfach nicht so relevant oder nicht so in den Köpfen der Menschen ist wie in Amerika. Bei denen ist es um einiges relevanter. Und wäre das bei uns, in Amerika, die Amerikaner haben halt einen sehr hohen Home-Bias, ne? Bei uns kaum. Und wir kommen teilweise nicht einmal dazu, dass wir mit dem Investieren starten, dann starten wir eher in MSCI World oder irgendwelche amerikanischen Titel, weil man die halt einfach besser kennt und du hast im Video auch gesagt, dass die einfach viel sexier sind. Ne? Apple-Jahresveranstaltung, wo die neuen Zahlen präsentiert werden oder neuen Produkte, die sind riesig, das ist einfach, schaut einfach cool aus und bei uns ist es halt einfach nicht so cool, weil halt einfach erstens das Kapital ganz anderes ist, ne? Oder die Größe ganz anders ist. Es ist einfach anders und trotzdem ist es aber meines Erachtens wichtig, dass man Europa mitnimmt, aus den Gründen, was der Thomas auch im Video gesagt hat, also unbedingt das Video anschauen und wir werden auch das ein oder andere jetzt anhören, glaube ich, die ein oder andere Aussage.
Genau, weil ich habe dann nachgefragt beim Thomas, eben genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe nachgefragt, dass ich ja vor allem mit meinen Geldanlagen Gewinne erwirtschaften möchte und Rendite haben möchte, weil darum geht es ja am Ende des Tages beim Investieren. Und er hat dann dazu Folgendes gesagt.
Das ist auch grundsätzlich schlecht. Ich glaube, ich will das gar nicht bewerten, sondern es ist im Großen und Ganzen eine Frage dessen, bin ich mir bewusst, dass ich damit tendenziell, vielleicht nicht direkt, aber mittelbar, meine eigene Volkswirtschaft schwäche. Weil was passiert denn hier zum Beispiel? Wir haben in Europa ausreichend große Industrieunternehmen, ausreichend große Energieunternehmen und in vielen anderen Sparten, Gesundheitsvorsorge, Rohstoffe, internationale Player von Namen. Die erhalten aber deutlich weniger Kapital von mir als die amerikanischen Counterparts, wenn ich in ein kapitalgewichtetes Produkt wie den MSCI World investiere. Weil dort zum Beispiel geht dann der Großteil meines Geldes, das in Öl und Gas zum Beispiel investiert, hinein wird in die ExxonMobil, mit der ich hier lokal überhaupt nichts zu tun habe, im Zweifel, weil sie gar nicht mal tätig ist in Europa. Und mein lokales und jetzt als österreichischer Anleger zum Beispiel Öl- und Gasunternehmen, das zumindest in Österreich seinen Sitz hat, wie die OMV, erhält von mir keinen Cent oder auch keinen Support, Bewertungssupport. Cent erhält sie eh keinen, weil es ja tatsächlich ein Handel ist im Nachgenannten. Aber es erhält von mir keinen Bewertungssupport. Und das trifft auf viele Industrien zu. Im Bereich der Basiskonsumgüter zum Beispiel geht der Großteil meines Geldes oder der Bewertungssupport, den ich durch den Kauf sozusagen von Aktien ausdrücke, in große amerikanische Retailer, in die Walmarts, in die Costcos dieser Welt und nicht in die Hersteller von Konsumgütern, die in Kontinentaleuropa ihren Sitz haben, ob das jetzt eine Nestlé wäre oder eine Unilever. Und das muss immer einfach nur klar sein, dass ich damit am Ende des Tages die lokale Volkswirtschaft tendenziell im Verhältnis zur amerikanischen Volkswirtschaft schwäche.
Ja, das waren seine Worte auf die Frage, ob es was quasi daran schlimm ist, wenn ich jetzt in globale Indizes wie den MSCI World investieren. Und man sagt ganz richtig, es ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Es ist eben dieser Bewertungssupport, um den es ihm geht. Und es ist eben die Tatsache, dass er eben sagt, okay, beim Thema Öl und Gas fließt eben dann mein Geld in eine ExxonMobil und eben nicht in die OMV.
Und so, er sagt, das ist bei vielen anderen Industrieunternehmen genauso. Und wir dürfen nicht vergessen, in MSCI World jetzt als Beispiel, da fließen ja hunderte Millionen oder Milliarden Euro oder Dollar rein. Und die haben schon einen gewissen Impact. Also jetzt nur mal angenommen oder nur mal, dass wir jetzt zwar ein bisschen einen Schwenk machen, aber der norwegische Staatsfonds, der ist ja der größte Staatsfonds der Welt. Ganz nur, dass wir es einwerfen. Und auch der investiert zum Beispiel in österreichische Unternehmen. 3% der Strabag-Kern in Staatsfonds. Und wenn man jetzt da ein europäisches ETF-Produkt zum Beispiel bauen würde oder von mir aus einen österreichischen ETF, was es ja auch gibt, ein ATX-ETF, aber das ist halt wieder zu klein gedacht fast, weil es wieder eine Nische ist. Aber wenn man zum Beispiel ein europäisches Pendant schaffen würde zum MSCI World, also so wirklich, wo wirklich viel reinfließt und wir dann einen großen Teil, vielleicht nicht 70% Amerika wie beim MSCI World und 30% Rest der Welt, sondern vielleicht 50-50 oder 30-30-30 macht, also 30 Amerika, 30 also 33 natürlich, aber 30-30-30 macht, 30 Amerika, 30 Europa und 30 Asien zum Beispiel machen würde, dann könnte man es vielleicht ein bisschen besser steuern, weil halt da auch viel an Euro oder Dollar reinfließen würde und so auch mehrere Distanzen oder mehrere Länder stärken. Das wäre halt irgendwie so meine Idee, aber ich bin natürlich kein ETF-Herausgeber und werde aber diese Frage demnächst stellen. Und da kommen wir eh später.
Ich glaube, das braucht es nicht, weil das, was du beschreibst, ist im Prinzip das die Arbeit eines Fondsmanagers. Es gibt solche Produkte wie Sand am Meer. Ja, du brauchst nur zu deiner Bank gehen und sagen, ich hätte gerne einen Investmentfonds, der vor allem die europäische Wirtschaft abdeckt. Dann hätte ich gerne einen Investmentfonds, der ein bisschen Asien abdeckt, der ein bisschen Amerika abdeckt. Und dann bekommst du genau das, was du gerade beschrieben hast. Dass es jetzt quasi ein Produkt gibt, wo als Pendant zum MSCI World, wo man dann sagt, ja, passt, das ist jetzt quasi das europäische Go-To-Produkt. Das sehe ich jetzt nicht wirklich die Relevanz davon, weil wir es ja schon haben. Aber das Thema ist ja dann das, der Großteil der Fondsmanager, das heißt, wenn ich jetzt so ein Produkt aufsetze, der schafft es, rückwirkend betrachtet, langfristig nicht den Gesamtmarkt outzuperformen. Und dieser MSCI World Index, der hat ja gewisse Regeln, an die er sich hält. Und diese Regeln funktionieren seit Jahrzehnten. Und das war auch so ein bisschen mein Punkt, weil ich habe dann noch nachgefragt, was ist denn heute anders als damals in den 1990er Jahren in Japan? In den 90er Jahren hatten wir im MSCI World eine Gewichtung von japanischen Aktien, die lag bei, ich muss lügen, aber über 50-60%. Ja. Und heute hat Japan deutlich unter 10% Relevanz im MSCI World. Thomas hat gemeint, Japan hat jetzt gebraucht 30 Jahre, um diese Bewertungsniveaus wieder zu erreichen. Das heißt, wenn jetzt die USA in der Zukunft weniger Relevanz in diesem Index haben, werden andere Länder, werden andere Firmen in dem MSCI World höher gewichtet, weil sie ja dann natürlich auch mehr wert sind. Das war so ein bisschen noch mein Punkt, den ich dann eingeworfen habe. Und
das ist der Vorteil von so einem marktkapitalisierungsgewichteten Produkt. Also eigentlich hast du vollkommen recht. Ja. Das heißt, das baut sich eigentlich selbst so zusammen und holt sich die stärksten Player eigentlich nach oben sozusagen. Und so wie du sagst,
genau.
USA auf einmal die nächsten 20 Jahre nicht mehr so performt wie jetzt und da auf einmal Japan wieder kommt und das den Platz einnimmt, dann ist es eigentlich grundsätzlich fast wurscht, hast du eigentlich recht. Guter Einwurf, ja, stimmt, ja.
Und dass ich dann eben sowohl zum Beispiel Europa ein bisschen noch drinnen habe, über zum Beispiel so einem Sunrise, wo das ja der beste Beispiel, weil warum mache ich das? Ja, weil ich ja auch in Thomas seine Sicht verstehe und sage, ja, ich möchte aber auch in einigen lokalen Unternehmen drinnen sein, aber halt nicht nur. Und weil auch in einem Sunrise sind ja Apple, Microsoft, Amazon und so weiter drinnen, weil die halt auch die größten in der Branche sind und die relevantesten. Aber ich habe eben genauso gut eine OMV, eine Erste Bank, eine BAWAG drinnen, ich habe eine VIG drinnen, einen Flughafen Wien und. Und das macht es für mich dann doch wieder ein bisschen aus, da ein bisschen näher dran zu sein an den Unternehmen und vor allem, wenn ich jetzt auch dann die Möglichkeit habe, mich mit denen auszutauschen. Wir haben jetzt gesprochen über unsere Produkte, Philipp, und ich glaube, das sollte man auch einmal einwerfen, eine ganz wichtige Zahl, weil es geht am Ende um Rendite. Und wir sprechen immer davon, breit anlegen, Sparplan, langfristig etc. pp. Wie viel Rendite hast du jetzt gemacht über die letzten Jahre, seitdem du investierst?
Also den kumulierten Betrag kann ich jetzt nicht unbedingt sagen auf die Schnelle, aber ich habe so, ich glaube 10 oder 14% waren es die letzten 5 bis 7 Jahre im Durchschnitt pro Jahr. Und das ist schon echt gut. Also jetzt bei den ETF-Produkten, wenn ich jetzt noch hinzunehme meine Einzelinvestments, dann sind wir nicht mehr so hoch, weil einige sind nicht so gut gelaufen, andere sind richtig gut gelaufen. Aber ich sage mal, in der breiten Masse die letzten 5 Jahre, also glaube ich, war es auf jeden Fall, also seit Corona, mindestens 10% pro Jahr im Durchschnitt. Und das ist schon ein absoluter Wahnsinn, weil wenn ich mir jetzt anschaue, im Sparbuch aktuell kriege ich bei meiner Hausbank, ich glaube 0,5%, und das ist aber eh schon hoch. Die letzten Jahre vor 2022, da waren es 0,01%. Also da nehme ich gerne die 10% mit. Abzüglich der Kosten sind wir immer noch bei 9 oder 8%. Also das ist schon ein Wahnsinn, wenn man die Steuern auch noch wegrechnet, bei 9-8% oder sowas. Und das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und also für das, dass man da gefühlt wenig Risiko hat, weil man halt einfach mit kleinen Beträgen reingehen kann und nicht all in gehen muss. Ne? Und trotzdem nebenbei, weil viele glauben ja, investieren und sparen oder investieren und leben, das schließt sich aus, ne? Aber absolut nicht, weil du kannst das alles machen. Und das ist halt der Vorteil. Und das finde ich immer so cool, weil du so leicht starten kannst mit so kleinen Beträgen und jeder das kann heute, jeder, wurscht, ob dir jetzt nur 10 Euro im Monat überbleiben oder ob dir 100 oder 1000 oder 5000 Euro im Monat überbleiben, komplett egal, das kann jeder und das ist das Geile dran und da wird keiner ausgeschlossen, sondern jeder, der was ein Handy hat und heute hat jeder ein Handy und der Internet hat eigentlich und ja, der sagt, ich möchte jetzt starten, der kann das machen. Und weil viele dann sagen, ja, mit 10 Euro, das bringt ja absolut nichts, mit 10 Euro starten. Ja, natürlich ist der Betrag nicht hoch, aber es heißt ja nicht, dass es in Zukunft nicht erhöht werden kann oder man einfach das Gefühl dafür kriegt. Ne? Das ist das Wichtige daran. So wie bei uns am Anfang war, wir haben das Gefühl nicht gehabt, wir haben einfach gestartet und einfach mal losgelegt mit einem Haufen Blödsinn, viel Geld verloren. Aber wenn man das Gefühl dafür kriegt und das ist das Beste zum Starten mit einem 10 Euro oder 20 Euro oder 30 Euro Sparplan. Einfach mal zum Reinschauen und zum Schnuppern. Wie tut's mir? Und am Ende des Tages, ich kenne viele mittlerweile, die mit 10 Euro angefangen, haben wir jetzt schon weit höher jetzt sind. Und gesagt, es ist gar nicht so schwer. Ich habe mir einfach nur nicht drüber getraut. Und jetzt bin ich da eigentlich in dem Game drin gefühlt. Skin in the Game habe ich jetzt. Ich verstehe das jetzt ein bisschen und mich interessiert es auch, weil es gar nicht schwer ist. Und deswegen, und jetzt bin ich natürlich wieder extrem ausgeschweift, aber der Sinn der Sache ist, dass man einfach mal anfängt. Und nur so kann man mit partizipieren an der Welt. Und diese 10% Renditen oder 5% oder wie viel auch immer machen, das geht halt nur, wenn man mit dabei ist. Also muss man mal starten. Man muss einmal, so der Markus Jordan in einem Podcast einmal gesagt, man muss einmal den ersten Schritt gehen, damit man wandern kann, ne? Weil wenn man auf einen Berg rauf will, dann muss man einmal starten. Und genau so ist es beim Investieren. Und wie gesagt, jetzt bin ich ziemlich ausgeschweift, aber das ist die Quintessenz, was ich eigentlich ausdrücken wollte jetzt.
Also auf die Frage, wie viel Rendite du gemacht hast, ist deine Antwort, man muss den ersten Schritt gehen, um zu wandern.
Genau. Absolut. Fast. Richtig. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich kann dir ehrlich gesagt meine Rendite jetzt nicht sagen. Ich habe sie nicht im Kopf. Also ich weiß es beim Sunrise Pro, weil da wird es immer aufgeschlüsselt. Da habe ich, glaube ich, über die letzten Jahre im Schnitt 12% gemacht. Bei den ETFs bin ich gewechselt vom MSCI World und Emerging Markets, von der Kombi hin zu einem Ein-Produkt-Lösung, zu so einem FTSE All World. Warum? Die Antwort wird dich jetzt nicht irgendwie verwundern, weil du weißt, dass ich für ein Monk bin. Ich wollte nicht einsehen, dass es für ein Ding, was man in einem Produkt haben kann, zwei Buchungszeilen braucht. Also der MSCI World, All Country World, ist ja quasi der MSCI World und der MSCI Emerging Markets gemeinsam. Ja, und jetzt haben wir eben den MSCI All Country World und auf der anderen Seite nahezu komplett identer Index ist der FTSE All World. Und mich hat das gestört, dass ich in meinem ETF-Depot zwei Buchungszeilen habe, obwohl ich gewusst habe, ich könnte auch nur eine haben. Ja, und dann habe ich halt alle meine ETFs verkauft, mit Gewinn realisiert quasi, Steuern gezahlt und habe dann quasi alles in eine Einproduktlösung investiert, damit ich jetzt nur noch eine Buchungszeile habe. Bin sehr, sehr glücklich darüber, würde ich jederzeit wieder so machen. Und ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Rendite ich habe. Es ist deutlich zweistellig seit eben meinem Erstinvestment in das größere Produkt. Und bei meinen Aktien müsste ich jetzt auch so, keine Ahnung, im Schnitt wahrscheinlich bin ich bei den Aktien so zwischen 5-7%. Das liegt daran, dass ich eben doch die ein oder andere Position mit großen Verlusten veräußert habe. Mit etwas Glück hat mir eben BYD, nimmt mir da sehr viel, hat quasi macht sehr viel wieder gut mit der Rendite. Aber alleine, wenn ich jetzt dran denke, wie viel Steuern ich auf den Gewinn zahlen müsste von BYD, wird mir schlecht. Und das ist die größte Motivation, diese Position zu halten, weil lieber verliere ich das ganze Geld wieder, als dass ich jetzt, keine Ahnung, 15.000 Euro Kapitalertragsteuer zahle. Also das ist wirklich ein Albtraum in meinen Augen.
Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Weil, ja, und du kriegst... Ja, da fällt mir eigentlich nichts ein, was ich dazu sage. Also ich finde es auch nicht absolut nicht fair, weil es ist dein volles Risiko, dass du das seit vielen Jahren trägst eigentlich. Und ja, aber das sind leider andere Thematiken, aber wir werden sehen, was ich jetzt tue. Das haben wir am Anfang schon besprochen. Wir werden es sehen.
Absolut, ja. Kommen wir wieder zurück zum Interview. Da vielleicht noch der Aufruf, schaut sich das Interview sehr gerne auf YouTube an, schreibt uns eure Meinung zu dem Interview in die Kommentare und auch von meiner Seite, sorry für das abrupte Ende des Interviews. Ich glaube, da hätte man noch die ein oder andere Frage stellen können, die spannend gewesen wäre, weil da sind wir dann gerade so in die Richtung, was kann jetzt quasi die Politik in Österreich, aber auch in Europa machen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Nur das Problem war das, ich habe beim Thomas so ein, zwei Signalwörter gehört, wo ich mir dachte, ach, das ist jetzt aber ein schönes Schlusswort. Mit diesen Gedanken kann man ja quasi dann die Zuschauer so in Richtung Tagträume schicken und die sollen dann quasi im Kopf selbst weiterdenken, wie es sein könnte. Und da habe ich dann einfach dann meine klassischen Schlussworte gewählt, die lauten, wie war das? Thomas Nies, vielen Dank für das Interview. Punkt. Und ja, von dem her, wenn euch da irgendwelche offenen Fragen aufgekommen sind am Ende, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja ein weiteres Video.
Sehr spannend. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben beim Community-Blog, also bei den Ankündigungen, haben wir ein ganz wichtiges Thema, nämlich unser nächstes Event. Wann ist das, Matthias? Beziehungsweise was für ein Event ist das und wie ist der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand ist, wir sind nahezu ausgebucht. Wir sind eigentlich schon ausgebucht. Wir haben ja ein Event, das wird im Laufe des März stattfinden, gemeinsam mit Sunrise Capital, gemeinsam mit dem Flughafen Wien. Wo und wann, das ist behalten wir noch für uns, das soll ein bisschen eine Überraschung werden. Aber das Interesse ist riesig. Also wir haben jetzt schon über 50% mehr Anmeldungen, als wir Plätze haben. Und von dem her, ja, wir werden es jetzt nochmal kurz im Newsletter kommunizieren, weil man muss sich für das Event bewerben. Und natürlich möchten wir da vor allem die Leute den Zugang geben zum Event, die uns darlegen können, möglichst gut darlegen können, warum dieses Event gerade für sie besonders ist. Und wir haben da doch sehr verschiedene Antworten. Also von Leuten, wo wir merken, okay, da scheint jetzt das Interesse nicht ganz so groß zu sein, bis hin zu Leuten, die uns da wirklich ein, zwei Absätze an Texten mitliefern und schreiben, warum das so besonders ist, welche konkreten Fragen sie dann haben an Vertreter vom Flughafen, an Vertreter von Sunrise. Und um einfach da wirklich einen guten Mix in der Community, von der Community am Event zu haben, werden wir das jetzt dann nochmal kurz im Newsletter erwähnen, das Event, wo es dann quasi heißt, wenn dich das interessiert, schick uns eine E-Mail an events@finanzenverstehen.at und leg uns nahe, warum genau du da teilnehmen möchtest. Und am Ende des Tages, beziehungsweise in ein paar Tagen /Wochen, werden wir dann den finalen Teilnehmern so ein Ticket schicken und freuen uns dann wirklich auf ein kleines, aber feines Event.
So ein Art Boarding Pass passend zum Flughafen-Event, ne? Damit man dann dorthin kommt und zum Event kommen kann. Also so eine Art Boarding Pass, können wir sagen.
Genau. Natürlich uns auch anrichten.
Ja, na, bitte, mach du weiter.
Na, genau, also wir wollten ja dasselbe sagen. Am 8.3., am Samstag, der 8.3. ist nicht nur der Internationale Frauentag, sondern auch der Börsentag in Wien. Und Philipp, wie schaut es bei dir so? Ich bin dort den ganzen Tag.
Ich bin auch dort den ganzen Tag, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall eine Zeitl dort. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den einen oder anderen oder die ein oder andere, die dann vorbeikommt und mit uns wieder mal plaudert. Man trifft ja immer wieder Leute dort und das macht immer sehr viel Spaß. Ja. Jetzt habe ich es dreimal gesagt, das Wort. Das heißt wirklich, wirklich...
Noch einmal.
Nochmal, ja.
Sehr viel Spaß, dass wir es viermal haben.
Genau, jetzt haben wir es viermal. Somit wisst ihr, wie meine Meinung dazu ist. Und ja, wir freuen uns einfach drauf. Es wird spannend. Es sind einige interessante Aussteller dort, mit denen man sich auch austauschen kann. Und auch einige Vorträge. Und ja, wie gesagt, also für uns ist das ein spannendes Community-Event, wo wir halt einfach nicht das selbst in die Hand nehmen müssen, sondern einfach dorthin gehen und uns austauschen können und keinen Aufbaustress haben sozusagen. Das haben wir dann beim Flughafen-Event.
Also du sprichst an, dass wir auch eigene Events machen, dass das jetzt eben für uns auch angenehm ist, einmal einfach hinzugehen.
Genau, das würde ich sagen.
Genau. Wir haben auch wieder eine Community-Frage, die wir beantworten möchten. Und zwar ist die Frage, welcher Online-Broker ist denn der passende für mich? Und das ist ganz passend. Ich habe dazu ein YouTube-Video aufgenommen kürzlich, wo ich in meinen Augen die relevantesten Online-Broker/Banken in Österreich kurz vorgestellt habe. Und ich war mir dann in der Nachbearbeitung des Videos unglaublich, das Video jetzt überhaupt hochladen soll, weil es in meinen Augen nicht so gut gelungen ist, wie es für meine Qualitätsansprüche eigentlich hätte sein sollen. Aber ja, im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich es hochgeladen habe, weil es haben sehr viele Leute schon gesehen, es haben sehr, sehr viele Leute kommentiert, die sich bedankt haben für das Video, die quasi dazu geschrieben haben, welche Broker denn sie selbst nutzen. Auch das ist immer sehr interessant, auch für uns zu sehen, wie unsere Einschätzungen sind. Ganz nett fand ich dann auch einen Kommentar von einem User, der mich darauf hingewiesen hat, warum denn meine Bewertung von der Dardot Bank so quasi unter Anführungszeichen schlecht war. Da hat er gesagt, das ist in seinen Augen ist das anders. In seinen Augen würde sie besser dastehen. Und ja, jetzt habe ich mich dann noch einmal intensiver nochmal mit der Bank auseinandergesetzt. Beim Thema Usability bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Dardot Bank da ganz, ganz große Möglichkeiten hätte, das besser aufzubauen. Aber was das Angebot angeht, da muss man sagen, da haben sie sich doch sehr stark verbessert, die Dardot Bank. Also das Angebot der Dardot Bank mit eben kostenlosen Aktiensparplänen, kostenlose ETF-Sparpläne mit ausgewählten Partnern, das kann sich dann doch sehen lassen als steuereinfacher Broker. Aber ich habe mir natürlich nicht nur die steuereinfachen Anbieter in Österreich angeschaut, sondern ich habe mir auch die diversen Neo-Broker angeschaut. Und bei diesem direkten Vergleich klassischer traditionelle Banken, Online-Broker, Neo-Broker, sieht man einen extrem großen Unterschied, was das Thema Kosten und Usability und Angebot angeht. Diese drei Sachen eigentlich, da unterscheiden sie sich extrem. Beim Thema Kosten, du glaubst nicht, Philipp, was dafür Kosten verrechnet werden. Es werden Kosten pro Wertpapierposition verrechnet. Es werden Dividendengebühren verrechnet. Die sind bei vielen, haben die so einen Mindestbetrag in Euro und dann halt einen prozentualen Betrag. Es gibt unglaublich große Preis- und Leistungsverzeichnisse von traditionellen Banken, wo man sich erst einmal durchsuchen muss, was trifft denn alles auf mich zu. Das sind 10- bis 15-seitige Dokumente, wo ich als Kleinanleger massiv überfordert bin, wenn ich mit dem Investieren starten möchte. Es gibt vom Angebot her sehr exotische Konstellationen, quasi, dass ich mich zum Beispiel nur für entweder ich spare 100 Euro oder ich spare 300 Euro in ETFs, aber ich kann jetzt nicht aussuchen, ob ich jetzt einmal auch 150 oder 200 Euro investieren möchte, bis hin zu, ich kann ab einem Euro investieren, ist alles dabei. Und das zeigt einfach einmal mehr, wie unterschiedlich die Brokerlandschaft in Österreich ist, aber auch, wie wichtig Neo-Broker sind für uns in Österreich, für unseren Markt. Und ob sie steuereinfach sind, hin oder her, am Ende des Tages ist es wurscht. Es ist wurscht, weil wenn sie nicht steuereinfach sind, fülle ich den Steuerreport oder fülle ich mit dem Steuerreport die Einkommensteuererklärung aus. Wenn sie steuereinfach sind, freue ich mich, ja. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, mit dem Investieren zu starten. Und das ermöglichen Neo-Broker in meinen Augen so gut wie eigentlich kaum ein anderer Broker davor in Österreich. Okay, Flatex ist eine große Ausnahme noch. Flatex ist auch ein Broker, der hat zwar auch ein quasi längeres Leistungsverzeichnis, aber auf jeden Fall hat Flatex einmal eine kostenlose Konto- und Depotführung. Ja? Damit sind sie auch schon mal ein Exot in der heimischen Broker- und Bankenwelt. Bei Flatex gibt es halt das Thema mit den Dividendengebühren. Das heißt, wenn ich ein Dividendendepot aufbauen möchte, dann muss man da wieder andere Faktoren berücksichtigen. Das kommt aber in einem weiteren Video. Und wenn das ein Thema ist, das dich interessiert, dann am besten auf YouTube gehen, Finanzen verstehen, Brokervergleich eingeben und das ganze Video in voller Länge genießen und gerne auch Feedback dazu in den Kommentaren schreiben, weil nur wenn unten drunter konstruktives Feedback ist, das ich wirklich umsetzen kann, nur dann können die Videos auch langfristig besser werden. Und von dem her nochmal vielen, vielen Dank an denjenigen, der da unter dem Video kommentiert hat und sich quasi für die Taras-Bank stark gemacht hat. Das war genau das, was wir haben wollen, weil nur so wissen wir, was wir verbessern müssen.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen bei dem Bereich, weil das ist der Video in dem Fall jetzt gewesen. Und das Einzige, was ich auch nochmal positiv hervorheben möchte und kann, ist, so wie du sagst, dass das Thema Neo-Broker wichtig ist, weil die einfach den Zugang erleichtern für alle und auch den Wettbewerb fördern. Das heißt, am Ende des Tages ist das für uns als Kunde, als Endkunde, das Beste, wenn sich die Broker untereinander matchen, weil dann kriegen wir das beste Angebot im Normalfall. Und was bei Brokern immer ganz gut ist, man muss ja nicht nur einen nehmen. Man kann ja die besten Vorzüge von den Brokern herausnehmen für sich. Bei uns oder bei mir war es lange Zeit, dass ich, so wie du schon angesprochen hast, Flatex für die eine Seite genommen habe, Dadat Bank für das andere und Trade Republic wieder für was anderes. Und so einfach die positiven Aspekte von jedem Broker rausgenommen habe, die für mich dann so gepasst haben. Man muss sich nicht auf einen beschränken, man kann so viel nehmen, wie man will eigentlich. Natürlich immer wichtig schauen auf die Gebühren, ob der jetzt Gebühren verrechnet, weil wenn ich jetzt einen Broker habe, der Gebühren von Haus aus laufend verrechnet, also Depotgebühren, und ich habe gar nichts dort liegen, macht es keinen Sinn. Aber grundsätzlich, wenn der kostenlos ist, kann man ja doch überlegen, ob man den vielleicht noch dazu nimmt und wie man den vielleicht einbauen kann in der eigenen Strategie. Und auch schließen kann man es wieder. Also das ist ja auch nicht so, dass man es dann gezwungen ist und mit, weiß nicht, Blut unterschreibt und nichts mehr ändern kann. Also da kommt man immer wieder raus. Also da bin ich auf jeden Fall voll auf deiner Seite, ja.
Ja, kommen wir jetzt zum Schluss und mit dem bisschen einen Ausblick. Philipp, mich interessiert oder mich wird jetzt die nächste Woche vor allem beschäftigen, wie geht es mit der Regierungsbildung weiter? Wer besetzt das Finanzministerium? Welche Person wird das sein? Gibt es von der Person irgendwelche Twitter-Einträge, Internet-Einträge, wo sich die Person dann einmal über das Thema Finanzmarkt geäußert hat, wie die dazu steht, weil da gibt es ja wirklich von bis. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf den Podcast bzw. auf den Blogbeitrag, der in Zusammenarbeit mit DWS X-Trackers entstehen wird, wo du oder der Markus, ich weiß gar nicht, über einen MSCI World ex-USA und aber auch ein ex-China-Produkt sprechen wird.
Ja, genau, das wird dann auf jeden Fall eine Podcast-Folge sein, die demnächst dann kommt. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil da kann man genau das einfließen lassen, was du im Interview mit Thomas auch mitgenommen hast. Warum es vielleicht Sinn macht, dass man ex-USA macht oder warum auch nicht, ne? Weil wenn man jetzt in der Fußballmannschaft den besten Spieler austauscht und dann glaubt, dass man gewinnt, muss auch nicht sein. Ne? Deswegen ist es echt spannend, dann zu hören, warum das Produkt oder warum es diese Produkte überhaupt gibt. Und genauso bei Ex-China-Produkt. Was ist jetzt dann das größte Zugpferd, wenn immer China das Zugpferd ist? Ist es dann Indien? Ist es dann vielleicht Brasilien? Ist es irgendein anderes Land? Wir werden sehen. Also natürlich hat keiner Glaskugel. Das wird auch der oder die Experte von X-Trackers nicht haben. Aber trotzdem ist es interessant, wie das zustande kommt und vor allem warum. Und also ich freue mich auch schon drauf. Ich bin schon echt gespannt, was wir da für Infos bekommen werden. Und ja, der Blogbeitrag wird wahrscheinlich auch bald online sein. Somit kann man sich da schon mal vorab ein bisschen einlesen, vielleicht in die Thematik und dann den Podcast noch in Ruhe anhören, wenn der dann online kommt in den nächsten paar Wochen, sage ich mal so. Ja, und
bitte unbedingt fragt genau diese Frage, die du gerade gestellt hast. Was passiert denn mit dem Produkt oder was kann ich von einem Produkt erwarten, wenn ich die besten Player im Markt rausnehme? Weil genauso wie bei meinem Depot hätte ich jetzt nicht Alibaba, BYD im Depot, wäre meine Rendite ganz woanders. Das heißt, da freue ich mich von eurer Seite vor allem auf kritische Nachfragen. Und an der Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, dass wir hier in diesem Podcast, aber auch auf keinen anderen unserer auf keinen anderen unserer Plattformen Rechtssteuer- oder Anlageberatung durchführen. Wir sprechen keine Handlungsempfehlungen aus, sondern teilen nur unsere eigenen Meinungen und alle Angaben sind ohne Gewähr und das nochmal kurz als Disclaimer am Ende dieser Folge. Philipp, mir hat es heute wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde, das waren sehr, sehr interessante Themen und bedanke mich vielmals für deine Zeit in Kärnten und wünsche dir, dass das Wetter bald besser wird.
Ebenso, danke dir. Ich wünsche dir, dass du jetzt ein bisschen Radl fahren gehen kannst, weil dafür bist du unter anderem in Mallorca. Viel Spaß noch. Aufpassen, dass dir nicht herhaut, weil ich weiß, wie das ist.
Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und hilfreiche, konstruktive Kritik nehmen wir gerne unter office@finanzenverstehen auf.